Hallo.
Hallo.
Ah, hallo.
Hi.
Ja.
Ja.
Okay.
Wir müssen mal kurz den Chat fragen, ob du auch laut genug bist. Zur Not müssen wir dich noch einen Tick lauter machen. Oh, vorsichtig hier.
Okay.
Ansonsten, jetzt läuft er einfach weg, aber ich brauche dich gleich wieder, weil wir reden nämlich über Kubuntu noch kurz.
Sehr gut.
Alles klar, ja. Kubuntu.
Ja, warte mal. Sag mal ganz kurz nochmal was.
Ja, hallo.
Ja, doch, du müsstest laut genug sein.
Ich bin super, ja.
Genau.
Frederik? Stream ist tot, steht gerade im Chat. Stream ist tot, nein?
Ne, doch, Stream ist, der wird um 19 Uhr ganz kurz unterbrochen und kommt dann gleich wieder.
Aber es ist natürlich 19 Uhr.
Okay. Doch, es ist 19 Uhr.
Also?
Ja.
Stimmt, die Uhr ist falsch, ja.
Welche ist falsch? Ja, die ist falsch,
ganze
genau.
7 Minuten zurück.
Ja, also um 19 Uhr wird der Stream kurz unterbrochen. Das ist, weil ich eine Stundenaufzeichnung mache und der Aufnahmerechner ist einfach so eingestellt, der beendet den. Also normal sendet darüber ja nur Horaz und wir haben halt, ich habe auf demselben Server, auf dem Horaz sendet, nochmal einen extra Stream, der halt Radio Tux bedient und der ist halt so eingestellt, dass er auch nebenbei die Aufzeichnung macht. Und deswegen ist er jede Stunde, wird er kurz wegconnected, rotiert die Datei weg und ist wieder da. Deswegen nicht wundern, wenn um 19 Uhr ab und zu, wenn man das Stream abbricht, sofort wieder reconnecten, dann ist man wieder da.
Okay. Ich wollte eigentlich noch eine Sache sagen zu diesem Browser, vielleicht geht es.
Ja, mach doch.
Ich weiß nicht, gibt es WebKit für Linux?
Ja, natürlich, habe ich dir auch schon gezeigt.
Ja, aber auch diese Nightly Builds und so Geschichten.
Nee, gibt es nicht, oder? Frederik?
Was denn? Ich habe es gerade nicht so ganz gehört.
Ob es den WebKit Nightly Builds, ob es die auch für Linux gibt?
Klar, WebKit kann man auch unter Linux Nightly, indem man einfach die aktuelle Qt Nightly Build nimmt.
Okay.
Weil
auf der Website jetzt nightly.webkit.org gibt es die Mac OS X, die Windows und eine Source Code Variante. Und da stand jetzt nichts von Linux, deswegen habe ich da nochmal nachgefragt.
Ja, unter Linux muss man dann halt selbst eventuell Qt selbst kompilieren, weil da halt das WebKit dann mit drin ist. Okay. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand.
Gut, ich wollte
auch funktionieren.
Den WebKit nämlich noch empfehlen für jetzt gerade Leute, die mit Webdesign zu tun haben. Hat eine sehr schöne Web-Development-Oberfläche. Also die ist wirklich sehr klasse geworden. In den aktuellen Nightly Builds. So viel dazu noch. Okay.
Genau, also Frederik ist jetzt am Telefon, also wer es nicht gemerkt hat. Und Frederik ist KDE-Entwickler. Deswegen konntest du ihm die Frage stellen, weil er kennt sich damit sehr gut aus dann.
Ein bisschen mit WebKit selbst habe ich jetzt auch nicht so viel gearbeitet, aber ja, ich glaube, ich kann ein paar Fragen beantworten.
Wenn wir jetzt noch welche dazu hätten. Du bist aus der Nähe von Stuttgart oder in Stuttgart? Und
ich bin in Stuttgart, habe hier studiert und arbeite hauptsächlich an KDE Edu so ein bisschen, also die Lernprogramme von KDE und pflege dann Vokabeltrainer, Parley heißt der. Und bin ansonsten fröhlich dabei, ein paar Events auch für KDE mit zu organisieren.
Genau. Machen wir es doch gleich, weil demnächst kommt KDE 4.2 raus. Ne?
Genau, am 27. Januar ist es soweit.
Und da gibt es verteilt auf der ganzen Welt, wie bei KDE 4.0, eine Release-Party. Unter anderem soll es auch einen in Stuttgart geben.
Genau, der Anlass ist eigentlich, dass das jetzt die KDE-Version ist, wo wir glauben, dass die für die meisten Benutzer, die KDE 3 bisher vorgezogen haben, auch wirklich der Einstieg in KDE 4 sein sollte, weil KDE 4 jetzt einfach bereit ist und in einem so guten Zustand ist, dass wir glauben, dass jetzt halt auch von vielen Benutzern angenommen wird. Und in Stuttgart, wir werden hier eine kleine Release-Party haben, zusammen mit der Free Software Foundation Europe, was mich besonders freut. Da ist Björn Schießle dabei, der ist hier auch lokal von der Uni Stuttgart und mischt da kräftig mit. Die haben ihr Fellowship-Treffen, das ist regelmäßig und das ist diesmal das Treffen für Süddeutschland, das dann zusammen mit KDE mit der Release-Party für KDE 4.2 stattfinden wird.
Mhm. Wann?
Das Ganze findet statt am 30. Januar, das ist ein Freitag. und ja, wo? So ab 18 Uhr im Uni Tegle, bei euch gleich um die Ecke. Ihr könnt vom Studio ja fast rüber gucken.
Ja, genau.
Genau. Und ja, da würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn noch allgemein ein paar Leute vorbeikommen, die sich für freie Software allgemein interessieren. Wir werden ein bisschen KDE vorführen auf jeden Fall. Wir werden auch was halt zur Free Software Foundation ein bisschen sagen, warum es diesen Verein gibt, und da kann man natürlich eine Menge Fragen beantworten. Und ansonsten wollen wir uns natürlich einfach treffen und ein bisschen feiern und sich auch fachsimpeln. Wir haben einige Leute dabei, Frank Kalicek, der zum Beispiel die KDE-Apps.org Webseiten betreibt, und Lydia Pinscher wird kommen, die ist verantwortlich für die Amarok Releases.
Mhm. Ja, die hatten wir letztes Mal auf dem Linux Day ja hier auch. Den haben wir leider ganz nicht geschafft zu organisieren, sonst hätten wir das wieder gleich zusammen machen können, aber naja, vielleicht dann entweder ein bisschen später, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr noch oder halt nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, dass wir da auch wieder hier in Stuttgart mal ein bisschen mehr haben. Da fehlt noch irgendwie so ein Linux Event.
Ich freue mich auch, dass in Stuttgart im Moment wieder ein bisschen was passiert. Und wie gesagt, der Björn ist auch ganz aktiv von der FSFE. Und ja, Ingo und ihr alle seid ja eh aktiv mit Tux Radio, super, Radio Tux.
Ja. Ansonsten, wer jetzt nicht in Stuttgart ist, es gibt, ich habe ja gesagt, auch verteilt in Deutschland oder auf der Welt auch Partys, wo, weißt du, wo man sich da informieren kann?
Genau, es gibt unter wiki.kde.org kann man nach Release-Partys schauen, und zwar genaue Adresse kann ich dir gleich sagen. Die ist relativ umständlich, aber wenn man einfach nach KDE und 4.2 und Release Party sucht, dann findet man es auf wiki.kde.org.
Ja, wir können es ja auch nochmal in unseren Feed dann stellen.
Genau, ich glaube, das ist am besten. Die URL ist ein bisschen länglich. Ich kann sie ja euch gerade mal in den Chat kopieren, hoffe ich. So. Ja. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich glaube, das lohnt sich nicht, die jetzt vorzulesen.
Nö, ist okay. Also im Chat ist, und wir packen sie hinterher auch nochmal auf die Seite.
Genau, auf Radio Tux kann man es dann auch anschauen.
Genau.
Super.
Ja, im Chat war gerade die Frage, gab es damals von KDE 3 auch so schnell die ersten drei Versionen?
Also, das ist eine gute Frage. Bei KDE 3 war ich noch nicht wirklich aktiv als Entwickler. Ich bin, als der KDE 4-Port so richtig angefangen hat, erst dazu gestoßen.
Ah, ja. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen, wenn ich mal fragen darf?
Ich bin dazu gekommen, ich habe in Spanien ein Auslandssemester gemacht und habe dann Vokabeln gelernt tatsächlich, weil meine Priorität war, Spanisch zu lernen, und habe dazu K-Pop Train benutzt. Und da waren verschiedene Sachen nicht besonders benutzerfreundlich, und als Konsequenz habe ich dann halt angefangen, das ein bisschen zu verbessern, und dann den üblichen Weg, mal einen Patch geschickt, und der wurde dann auch gleich akzeptiert, und so bin ich dazu gestoßen und
immer noch dabei.
Genau, jetzt richtig aktiv dabei und am Programmieren und promoten und Spaß haben.
Ja, du warst auf Cebit und sowas und auf die Frostcon dabei und so, ne?
Genau, also Frostcon Cebit Systems war ich dieses Jahr.
Ah ja, die habe ich ausgelassen.
Genau, die Frostcon ist auch am
Kommen.
Da werde
ich
auch vorbeigucken am 6.7. glaube ich.
Februar. Genau, haben wir letzte Sendung auch schon gesagt. Habe ich mal so einen kleinen Überblick gemacht. Ja, und du benutzt gerade Kubuntu als...
Ich benutze momentan Kubuntu, genau. Ich bin da so ein bisschen Distributionsagnostiker und wechsle immer mal ganz gerne. Und ich bin recht zufrieden, aber ich habe jetzt also keine starke Vorliebe für eine Distribution.
Aha. Was hast du davor benutzt?
Davor hatte ich eine Zeit lang OpenSUSE und davor auch wieder ein Kubuntu, glaube ich, und lange Zeit auch Gentoo, wobei Gentoo halt ein bisschen zeitaufwendig ist.
Ja, das war, da kommen wir auch nochmal zu. Ich meine, es ist toll, aber die kompilieren mir jetzt einfach zu viel.
Es ist halt spannend zum Einstieg, um viele Sachen kennenzulernen.
dann machen wir garantiert auch nochmal eine längere Sache. Aber lass uns ein bisschen über Komunto reden. Vielleicht hat auch der, also du musst ja jetzt nicht, wenn du sagst, du weißt irgendwas nicht, dann sagst du halt, du weißt nicht. Oder ansonsten frag dich einfach Andi mal ein paar Sachen und dann kannst du mal ja, nein, vielleicht oder so sagen.
Okay, spielen wir das ja, nein, vielleicht.
Okay, also ich kenne eigentlich dieses Ubuntu, habe ich jetzt so ganz oft in letzter Zeit gehört und jetzt kurz ab und zu mal über dieses Kubuntu. Und was ist da genau der Unterschied?
Also Ubuntu ist halt die Distribution, die Canonical mit dem GNOME Desktop macht. Mhm. Und Kubuntu ist im Grunde auf der gleichen Basis, aber mit KDE Desktop die Distribution.
Okay.
Ja, und ist vielleicht ein Hauch weniger von Canonical beeinflusst und
bitte
hat aber von daher auch weniger Entwickler, die aktiv dran arbeiten.
Ah, okay.
Von der Firma, die Ubuntu macht.
Von Canonical aus.
Ah, okay. Also, genau. Canonical ist so eine südafrikanische Firma, die von Mark Shuttleworth, der viel Geld verdient hat, indem er sein Unternehmen an VeriSign verkauft hat. Der hat Forti, diese SSL-Zertifizierungsstelle, die hat er gegründet und die hat er irgendwann mal an VeriSign verkauft und hat damit so und so viele Millionen gemacht. Ist dann einmal in den Weltraum geflogen und hat danach gedacht, der gründet mal eine Linux-Distribution.
Okay, okay. Aber das heißt also, Ubuntu und Kubuntu, da gibt es dann auch wirklich einen Unterschied, nicht einfach nur, dass da so dann der Desktop anders ist, sondern auch von der ganzen,
es ist auch... Also der Unterschied ist letzten Endes marginal. Kubuntu hat halt standardmäßig ein bisschen einen anderen Boot-Splash-Screen und die Pakete sind aber gleich. Wer Ubuntu benutzt aktuell, der kann ein Paket, das heißt irgendwie KDE 4 Desktop oder ähnliches installieren und hat dann, wenn man sich normal einloggt in den GDM oder KDM oder was auch immer man benutzt, also diesen Display Manager, da wo man sein User Login hat, da kann man dann alternativ halt zwischen GNOME und KDE und ähnlichen Desktops wählen. Also es gibt ja auch noch ein paar andere Alternativen.
Ach, das kann man machen, da dann auswählen.
Genau, also wer aktuell Ubuntu hat, der kann eigentlich fast zu Kubuntu wechseln, indem er ein Paket installiert und dieses, das ist so ein Metapaket, also eigentlich eine Datei, die nur ganz viele Abhängigkeiten hat und die zieht einem dann den KDE Desktop rein.
Okay,
das sind dann halt einige Pakete, die man da einfach installiert. Mhm. Da ist Wechseln problemlos, man kann einfach mal ausprobieren, welcher Desktop einem besser gefällt.
Okay, verstehe. Was würdest du jetzt einfach mal so spontan sagen, wenn ich dich jetzt frage, was spricht denn so für Kubuntu?
KDE. Spontan. Das ist also für mich ganz stark einfach persönliche Vorliebe, was man benutzt. Gute Freunde benutzen GNOME und von mir, also das ist gar kein Problem.
Genau, da wird sich nicht über zerfleischt am Mittagstisch oder so.
Genau, also da denke ich, haben wir auch eigentlich inzwischen eine ganz gute Beziehung. Die nächste Academy KDE-Konferenz ist ja auch zusammen mit der GUADEC, mit der GNOME-Konferenz und es geht ja nicht eigentlich um einen so direkten Wettbewerb, dass wir uns gegenseitig härten, also, sondern es ist ein gesunder Wettbewerb. Es gibt einfach Alternativen unter Linux und das ist was ich auch eigentlich toll finde. Und jeder kann dann halt das Produkt oder den Desktop nehmen, der ihm besser gefällt. Und bei mir ist nun gerade KDE 4 inzwischen. Zu Anfang war es ja ein bisschen schwierig noch mit KDE 4. Aber es ist inzwischen von der Bedienbarkeit so gut geworden und es bietet so viele kleine nette Features, die gut integriert sind und funktionieren, dass ich nicht mehr missen möchte einfach.
Okay, aber so in der Linux-Welt ist es jetzt keine Eindeutigkeit, dass eigentlich so, dass die Leute sagen, ja eigentlich KDE ist schon besser, sondern das ist wirklich auch eine Glaubenssache.
Ich denke, es ist eine Glaubenssache. Also ich bin natürlich persönlich davon überzeugt, dass KDE für mich besser ist. Aber ich möchte da keinem, der freie Software benutzt, irgendwie reinreden. Es gibt natürlich auch Leute, die diese eher puristischen Desktops benutzen, aber das sind meistens ja Leute, die sich auskennen, dann XFCE oder ist ja noch relativ bedienfreundlich, ja, glaube ich, aber Blackbox und alles, was es sonst noch so gibt.
Fuchsbox. TWM. Fuchsbox. Ich bin TWM-Fan.
Okay. Wie auch immer, genau.
Also das sieht da dann einfach nur halt noch nach Konsole sehen aus, oder wie ist das?
Ich zeig dir mal sowas. Ja.
Okay.
Genau, Screenshots gibt es ja sicher eine Menge im Netz und ansonsten wirklich einfach mal ausprobieren, kann ich nur jedem empfehlen, und dann die eigene Wahl treffen.
Okay.
Ja, weitere Vorteile von Ubuntu jetzt, weil du vorher OpenSUSE benutzt hast, vielleicht im Vergleich zur OpenSUSE?
Mich ärgert immer die Distribution, die ich aktuell benutze, am meisten natürlich, weil mit deren Problemen bin ich konfrontiert. Ich habe im Moment keine großen Kritikpunkte, habe ich aber auch an OpenSUSE nicht so wirklich. Also es ist immer so ein bisschen Glückssache, wie gerade die Hardware mit dem Ganzen zusammenspielt. Aber meine letzten Versuche waren eigentlich mit beiden Distributionen problemlos. Und insofern, ja.
Ich meine, das Paketmanagement ist ja völlig anders, ne?
Genau, das ist natürlich so eine Sache. In der KDE 4-Version hier, jetzt mit Kubuntu, da ist in der aktuellen Version das Adept nicht so glücklich. Das ist der grafische Paketmanager. Insofern habe ich es endlich geschafft, die Debian-Tools mal ein bisschen unter der Shell zu bedienen zu lernen. Wobei ich das natürlich nicht jedem zumuten möchte. Insofern hat da gerade aktuell SUSE mit den 11er-Versionen auch einen kleinen Vorteil momentan, weil die mit dem JAS doch ein schnelles, einfach zu benutzendes Frontend auf jeden Fall haben.
Und da gibt es auch eine Kommandozeile. Also ich benutze eher weniger genau die richtige Oberfläche. Also ich mache immer mit, früher habe ich ja Smart benutzt und jetzt haben sie eine eigene Sache.
Zipper,
genau, Zipper, mhm. Zipper Update und dann Zipper genau. Refresh und dann geht das schon.
Also inzwischen, denke ich, klappt es bei beiden Distributionen recht gut. Auch bei SUSE, das war ja so ein Problem. Bei SUSE 10 war das ewig langsam. Da hat man... Ja. einfach immer ewig gewartet, um ein Paket zu installieren. Inzwischen ist das, denke ich, recht gut behoben.
Ja, du bist bei Sachen, die auf DPKG basieren, also auf Debian-Paket, schon immer noch ein bisschen schneller. Also apt habe ich immer noch das Gefühl, wenn ich auf einem Debian arbeite, das geht schon noch einen Tick schneller als unter OpenSUSE. Aber hast recht, es ist wesentlich besser geworden, als es noch, sagen wir, von einem Jahr oder so war mit OpenSUSE. Also da war es furchtbar, jetzt ist es wirklich schon okay.
Ja, was ich da jetzt spannend finde, demnächst gibt es starke Tendenzen zu PackageKit hin. Ich glaube zum Beispiel, die nächste Ubuntu-Kubuntu-Version wird es schon unterstützen, die dann wieder im April rauskommt. Und ich glaube, auch SUSE schwenkt darauf. Das heißt, es gibt dann wahrscheinlich tatsächlich ein KDE-Tool, genauso wie ein GNOME-Tool, um Pakete zu managen, die auf verschiedenen Distributionen vorhanden sind. Mhm. Wie konkret das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall spannend, dass tatsächlich die Distributionen dann zusammenarbeiten scheinbar. Ein Frontend und verschiedene Backends für die verschiedenen Paketsysteme.
Okay, dann vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu KDE 4.2, was uns da war. Oder hast du noch Fragen an ihn zu Zweck Kubuntu vielleicht? Erstmal, ist ja Andy Goes Linux.
Ja, genau.
Ich weiß es alles schon.
Du weißt es alles, ja. Okay, also ich kenne dieses Ubuntu eigentlich, also kenne ich so von meiner Uni her so einfach. Da habe ich auch immer ein bisschen so damit zu tun. Und von daher, glaube ich, wird das Kubuntu mir dann auch eigentlich nicht so fremd erscheinen. Oder werde ich völlig verblüfft sein, wenn ich dann jetzt...
Das Aussehen ist halt komplett anders, weil es einfach ein anderer Desktop ist. Aber andererseits kann man natürlich die gewohnten Programme, die GNOME-Anwendungen laufen, genauso unter KDE, die KDE-Anwendungen unter GNOME laufen. Das ist ja das Schöne. Da Standards gibt einfach inzwischen auch unter Linux und es funktioniert einfach. Insofern ist die Umgewöhnung sicher nicht so riesig. Mhm. Der Desktop selbst ist natürlich schon ein bisschen anders aufgebaut, gerade mit KDE 4, da können wir jetzt auch noch mit KDE 4.2 so ein bisschen was reinbringen. Da gibt es ja das Plasma, das inzwischen echt super geworden ist. Da kann ich den Desktop, sei es das Panel, also die Startleiste und auch den Hintergrund ziemlich flexibel konfigurieren. Das Ganze geht recht ressourcenschonend, ist also, obwohl es wesentlich besser aussieht als in früheren KDE-Versionen, wesentlich flexibler und schicker geworden. Da benutzen wir halt eine Menge SVGs, also skalierte Desktop-Grafiken. Ich habe eine Menge Assets zur Verfügung, das heißt also kleine Programme, die ich mir auf den Desktop legen kann, die viele Funktionen bieten. Zum Beispiel habt ihr vorhin schon erwähnt, dieses Twitter-Plasmoid. Da kann ich zum Beispiel auf den Desktop einfach dieses kleine Asset mir anlegen und kann da sehen, wer hat in seinen Twitter irgendwas reingeschrieben, das ich lesen möchte, und kann auch selber direkt auf den Desktop was hinschreiben. Was interessant ist, ist das Konzept von Aktivitäten, dass man den Desktop, wenn man ihn benutzt für irgendwelche Hilfsfunktionen, zum Beispiel um verschiedene Dateien anzeigen zu lassen auf dem Desktop, kann ich zwischen verschiedenen Aktivitäten hin und her schalten. Zum Beispiel, wenn ich an meiner Diplomarbeit arbeite, möchte ich mir vielleicht ein bestimmtes Verzeichnis anzeigen lassen, während ich, wenn ich Spaß habe, irgendwie mir meinen Twitter anzeigen lassen möchte und andere Freizeitsachen, sodass man da abhängig von dem, was man gerade macht, den Desktop ganz einfach umschalten kann auf verschiedene Aktivitäten. Und was da auch sehr praktisch ist, dieses Folder View Plasmoid, das ist ein kleines Applet, das einfach zum Beispiel ein Verzeichnis auf der Festplatte anzeigt. Wir sind also standardmäßig von dem Konzept, wir packen alles, was es sonst gibt, auf den Desktop und haben dann ungefähr 200 Icons da rumfliegen und finden nichts mehr, ein bisschen weggerückt, auch wenn man das noch kann. Standardmäßig ist jetzt einfach so ein Folder View, das heißt eine Anzeige von einem Verzeichnis auf dem Desktop und ein paar kleine nützliche sonstige Sachen. Okay. Und ja, habt ihr Fragen?
Ich hätte noch eine Frage zu KDE bezüglich Mac. Es geht ja wohl seit der Version 4, kann man die irgendwie nativ auf dem Mac ausführen, die KDE-Programme. Wie geht es so, wie ich es gerade gesagt habe, oder muss man da irgendwas machen? Mhm.
Unter Mac kenne ich mich leider recht wenig aus, da ich auch keinen Mac habe, aber also es gibt das Projekt windows.kde.org und mac.kde.org, unter den Adressen findet man die Projekte. Mhm. Unter Windows kann ich kurz vielleicht erzählen und versuche dann mein Halbwissen über Mac noch zu verbreiten.
Kann ich ja noch was dazu sagen, dann zu Mac.
Ah, super. Okay. Genau, unter Windows kann man einfach windows.kde.org anschauen und da gibt es einen Installer. Da kann man sich dann aussuchen, welche Teile von KDE man haben möchte. Und das Ganze funktioniert inzwischen recht gut. Es gibt natürlich da noch ein paar mehr Bugs, einfach dadurch, dass das Ganze portiert ist. Mhm. Aber es läuft halt nativ. Das heißt, die Programme sind wirklich für diese Plattform kompiliert und laufen entsprechend schnell und sind zu einem ganz guten Teil recht benutzbar. Also zum Beispiel Ocular, das ist dieser Dokumentviewer von KDE 4, also zum Beispiel um PDFs und anderes anzuzeigen, läuft unter Windows ziemlich gut. Ich habe vor einer Weile öfter mal mit LaTeX unter Windows gearbeitet und habe dann Ocular benutzt, weil zum Beispiel ich mein Dokument updaten konnte und Ocular einfach die Datei neu gelesen hat, während der Acrobat-Reader mir immer gesagt hat, hier, du kannst nicht die Datei überschreiben und das Ganze hat mir nur Ärger gemacht. Mhm. So, ja, Mac, wenn ihr da besseres Wissen habt, dann erzähl doch mal.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Windows-Version schon nochmal immer, die Leute sind entweder sind es mehr oder keine Ahnung, jedenfalls sind die immer einen Tick schneller. Also KDE on Mac, on macOS ist gerade bei KDE 4.1.2 und bei Windows sind sie, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ob sie schon 4.1.4 haben, aber 4.1.3 haben die auf jeden Fall. Und die Version davor war zum Beispiel 4.1.Beta 1, also bei Mac jetzt. Also da ist, die sind immer nicht ganz so schnell. Aber die, also ich habe ein paar Spiele, meine Standard-KDE-Spiele und so, die ich halt unter Mac vermisst habe, die funktionieren alle. Ja.
Wie ist es denn? Ist das dann so ein Fenster-Dingen, so wie X11? Oder?
Nein, läuft nativ.
Also ich sehe nichts von KDE sozusagen.
Du siehst nichts von KDE, du siehst nur das Programm.
Genau. Okay. Wobei es unter Windows inzwischen den Plasma-Desktop gibt, der die Windows-Desktop-Shell, soweit ich weiß, ersetzen kann. Das Ganze ist aber noch super instabil und sehr experimentell. Also jetzt nicht hingehen und sagen, auf meinem Produktivsystem will ich das haben.
Warum will ich sowas auch haben? Also, so, ich will doch keinen Windows-Kernel haben, wenn ich auch einen Linux-Kernel haben kann. Also, das ist dann.
Das ist ein interessantes Experiment, das zeigt, wie portierbar das Ganze ist inzwischen. Und ja, und da merkt es, glaube ich, noch so ein bisschen das Problem, dass man für gewöhnlich ein Programm in einer so einer kleinen Paket, in so einem Bundle hat.
Ja, aber die installieren sich dann alle. Also, du hast dieses DMG. Und das installierst du dann und das installiert die alle nach Programme KDE 4 oder sowas. Und die hast du dann alle einzeln und kannst du alle einzeln anklicken, also das geht schon.
Ja, okay. Ja, das Problem ist halt die Abhängigkeiten, dass man eigentlich momentan, dass man es irgendwie hinkriegen muss, dass möglichst wenig installiert wird, was nicht gebraucht wird. Ja. Unter Linux hat man halt meistens KDE Libs komplett installiert, aber das sind halt 100 Megabyte und wenn ich ein kleines Spiel haben will, dann ist das relativ viel Abhängigkeit. Ja. Und da ist also noch Arbeit. Und das Mac-Team ist halt tatsächlich relativ klein. Das sind so 2-3 Leute, während die Windows-Leute sind mindestens mal 5, aber so ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Also
wie in echt.
Ja. In echt sind es auch mehr Windows-User als Mac-User.
Und auch mehr Windows-Programmierer wahrscheinlich. Microsoft hat schon mehr, denke ich.
Ja, was noch interessant ist, bisher kommt von den Windows-Leuten noch nicht wahnsinnig viel zurück. Also die Hauptentwicklung findet nach wie vor unter Linux statt. Also das Mitmachen ist unter Windows halt einfach, das ist eine ganz andere Kultur. Man konsumiert scheinbar mehr und wen wundert's nicht? Aber das lässt sich schon klar beobachten.
Ich habe gerade überlegt, warum ich mir das jetzt installieren sollte auf meinem Mac. Ja? Gibt es denn irgend so ein Must-Have-Programm, wo es sich lohnt für mich, denn das KDE überhaupt zu installieren?
Ist unter Windows war ich sehr froh, dass ich den Dateimanager ersetzen konnte mit Dolphin zum Beispiel.
Okay.
Dann die Spiele sind natürlich nett und Lernprogramme, wenn du einen Vokabeltrainer haben möchtest.
Ich habe einen ganz guten ProVoc, kann ich dir empfehlen.
Ja, ansonsten, es gibt tatsächlich ein paar super Programme, zum Beispiel unser Periodensystem der Elemente, da gibt es ein Programm für das Calcium. Das kann inzwischen Moleküle in 3D darstellen und die sogar mit Pop-Ray rendern, sodass man halt echt super aussehende Moleküle hat. Und das wäre zum Beispiel was, wer Chemie irgendwie viel macht. Oder es gibt STEP, das ist eine Physiksimulation. Okay. Das ist auch total super, da kann man irgendwelche Festkörper verbinden, Kräfte dran setzen, Gassimulationen machen, wo sich Teilchen bewegen und das ist ziemlich spannend, zumal das Ding nicht nur ein Differentialgleichungssolver dann mitbringt, sondern gleichzeitig auch noch die Genauigkeit, also einen Fehler mitberechnet, ähnliche Sachen.
Okay.
Also, das ist spannend.
Ansonsten gibt es noch mehrere Lernprogramme, so K-Stars und K-Geographie und sowas. Die finde ich auch toll.
Marvel ist dann auch der neue Star. Ist sowas ähnliches wie Google Earth. Bietet ein paar nette Features auch zum Beispiel, wie eine historische Weltkarte. Den Mond kann man da neuerdings angucken. Und was total super ist, auch OpenStreetMap-Integration. Das heißt, ich kann in diesem Programm die OpenStreetMap-Daten mir anzeigen lassen. Das ist recht bequem als Alternative zu der Webseite. Dann Ocular zum Beispiel, der Dokumentbetrachter ist ziemlich flexibel, kann viele Formate lesen. Zumindest unter Windows funktioniert das super. Die Texteditoren finde ich sind ziemlich schön. Die Skate zum Beispiel mit Syntax-Highlighting, das einfach gut funktioniert. Sind viele Programme dabei, die einfach richtig gut sind.
Okay. Ich werde mal schauen. Wenn sie was anbietet, installiere es mir mal.
Genau, einfach mal ausprobieren, was dabei ist. Das ist ja auch immer ein bisschen, was man so persönlich macht.
Ja, klar. Okay.
Ja.
Wer hat noch eine Frage? Ja. Also ich bin soweit.
Okay, also ich muss immer noch so ein bisschen bin ich so ein bisschen verblüfft mit Ubuntu und Kubuntu, also KDE und ja auch dann GNOME bei Ubuntu. Mhm. Und es ist jetzt aber nicht einfach so, dass ich irgendwie Ubuntu nehmen kann, da das GNOME rausrupfen und da KDE reinmache und dann habe ich mein eigenes Kubuntu gemacht. Also so läuft's nicht.
So klar, also geht du kannst das Kubuntu, also das den KDE-Laptop installieren und den GNOME-Laptop dann deinstallieren.
Okay.
Letztendlich ist halt das, was der Installer standardmäßig reinmacht, das kann man austauschen gegen das jeweils andere.
Okay.
Für einen Einsteiger ist es sicher einfacher, zu anfangen, die eine oder andere CD zu nehmen und zu installieren. Dann braucht man sich da nicht mit dem Paketmanager rumschlagen. Mhm. Aber möglich ist das auf jeden Fall. Und das Ganze gibt es ja auch immer als Live-CD. Wenn man sich das halt angucken will, um mal zu vergleichen, wie die Desktops so aussehen, lädt man halt mal eine CD runter und bootet die und wird glücklich damit oder auch nicht.
Ja, genau.
Genau, es gibt von den meisten Distributionen, dass es dann Live-CD gibt. Also.
Genau.
Such dir mal ein paar Live-CDs zusammen. Ich meine, du hast ja hier jetzt die Liste, was es alles für Linux-Distributionen gibt.
Genau. Wahnsinn eigentlich, so dass, dass da so viel los ist. Und ja, also so eine ganz freie Sache. Ja. Aber also das ist jetzt vielleicht auch so ein Gedanke von mir, da ist man ein bisschen abgeneigt in der Linux-Welt, dass man so sagt, hey, wir tun uns alle zusammen, versuchen ein riesen Ding da irgendwie so hinzutruppeln, damit man halt so quasi alle unter einem Hut ist. Aber das ist gar nicht gewollt irgendwie, dass man da sich aufeinander, dass man da versucht irgendwie so eine...
Es gibt ja Gemeinsamkeiten, gibt es ja auf jeden Fall, und es gibt auch gemeinsame Standards, wie zum Beispiel für die Desktops gibt es FreeDesktop.org, da gibt es Debus und sowas. Mhm. Also da gibt es schon Teile, die gleich sind für beide Desktops und die von beiden Desktops benutzt werden kann, einfach dass da die Interoperabilität, scheiß Wort, gewährleistet ist. Also es gibt da schon Sachen, wo man guckt, dass das alle benutzen, aber ansonsten hast du halt die freie Wahl und kannst dein eigenes Zeug so zusammenbasteln und nach deinen Vorstellungen so konfigurieren, bis auf tiefste Ebene, wie du halt lustig bist. Das ist halt der Vorteil.
Hätte auch was eigentlich so nur so ein paar, so sich mal 50 Zettel oder so zu nehmen, da jede Distribution drauf zu schreiben und einfach mal zu ziehen und
also, ja, das machen wir nächstes Mal für dich.
Ja.
Und die testest du, da hast du immer eine Woche Zeit zum Testen.
Ja, genau.
Und sagst uns, die war scheiße, die war gut und warum.
Okay.
Das Andy Goes Linux Würfelspiel, das Andy Goes Linux Brettspiel.
Genau, das gibt's dann vielleicht bald mal. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall dieses, Kubuntu anschauen.
Oder Ubuntu oder beide beziehungsweise.
Oder beide, ja.
Xubuntu, Edubuntu.
Ja, also ich werde mich, glaube ich, auf Ubuntu und Kubuntu beschränken. Bin einfach mal gespannt. Jetzt natürlich Ubuntu kenne ich, wie gesagt, schon so von der, einfach nur so von der Bedienung her und bin jetzt auch gespannt, wie mal das Kubuntu aussieht und freue mich drauf, ja. Und bedanke mich natürlich für die Informationen.
Ja.
Gebe das Wort an Ingo.
Okay. An mich? Okay. Nee, dann würde ich auch sagen, vielen Dank, Frederik. Und ich denke mal, wir sehen uns spätestens am 30. 31. oder was?
Genau, ich freue mich darauf. Wie gesagt, viele Leute, kommt alle ins Unitheke in Stuttgart.
Okay.
Ist nahe der Uni, einfach zu laufen von da aus. Und dann können wir gerne nochmal über Ubuntu und Kubuntu und andere Distributionen diskutieren.
Okay.
Also,
zu der Veranstaltung kann ich auch als Laie kommen und hab da was davon?
Genau, jeder ist herzlich eingeladen. Aha. Wir werden auch einfach bunt durcheinander diskutieren. Es werden auch einige von der Free Software Foundation kommen, die sind nicht unbedingt jetzt auf einen Desktop festgelegt, sondern denen geht es ja auch viel grundsätzlich um freie Software.
Okay.
Da kann man sicher viel Interessantes diskutieren und es wird für jeden was dabei sein. Wir werden ein bisschen was präsentieren, aber wir wollen jetzt euch auch nicht langweilen mit stundenlangen Vorträgen, sondern das wird vielleicht eine halbe Stunde sein.
Okay.
Und dann können wir es natürlich live vorführen, auch ein bisschen, was es da so gibt.
Super.
Ja.
Also für mich auch als einfach Interessierten, ohne großes Hintergrundwissen, also auch kein Problem. Einfach vorbeischauen und dann einfach mal auf die Leute zugehen, ein bisschen gucken,
Und gut, dann redest du jetzt noch 2 Minuten mit ihm und ich lege ihn dann auf.
Okay, ja, genau.
Das, also du kannst doch mal sagen, das war Frederik und KDE-Developer und...
genau,
bis ich das Zeichen habe.
Ja, also ja, der Ingo muss jetzt irgendwie rüberlaufen, um da irgendwie so einen Hörer aufzulegen. Also Freddy, du hast noch ja, ganz kurze Zeit, noch irgendwie schnell was loszuwerden. Ansonsten kann ich eigentlich, ja, wie gesagt, mich nur nochmal bedanken. Freue mich auch, dass es hier in Stuttgart dann jetzt diese große Release-Party gibt. Ist, glaube ich, auch für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Interessierten da draußen so mal echt ein Anlass, da mal ein bisschen Kontakt damit zu bekommen, denke ich. Und ja, da werden wir uns dann wiedersehen.
Okay, das war Frederik.
Ich glaube, er ist weg.
Also.
Oder? Ja, aber es war Frederik, der KDE-Experte. Genau. Freddy ist weg. Also jetzt ja, okay, Ingo kommt auch wieder zurück.
Genau.
Ich glaube, Mission completed. Oder? Ja. Ja,
So.
Hier draußen übrigens immer noch diese, man hört es vielleicht so immer mal, wenn die Tür aufgeht, ist immer noch diese Veranstaltung. Das Buffet ist mittlerweile geplündert und leer. Da haben wir auch so unseren Teil dazu beigetragen, war eigentlich ganz okay.
Ich habe nichts abbekommen.
Ja, ich hatte ja aber extra was hingestellt.
Ja, du, ich war so zu viel Stress hier. Pass auf, jetzt machen wir noch kurz das Feedback von der letzten.
Ja.
Und dann war's das, oder?
Ich muss in 5 Minuten los. Also
pass auf, habe ich auch noch. Mhm. Kay, den ich ja nicht Kay nennen darf, sondern Kai, hat gesagt, also ein installiertes macOS mit einem installierten Linux zu vergleichen, findet er ganz schlimm, weil Linux ja wohl viel, viel mehr hat und iLife, du hast doch gesagt, oder? Haben wir so ein bisschen gemacht.
Nee, ja. Vergleichen das doch nicht.
Ja, also jedenfalls... OpenSUSE oder beziehungsweise jede Linux-Distribution hat einen viel, viel größeren Umfang in der Standardinstallation. Kommt ja mit Büroprogrammen, kommt ja mit allem. Das kann man mit einem Mac und einem Linux nicht machen, mit einem Windows nicht machen. Und ja, eine SUSE-Installation ist in 20 Minuten komplett fertig und hat sich noch ein bisschen drüber beschwert, dass wir den Linux-Kernel und Linux und so durcheinander gebracht haben. Also ich bin ja immer noch der Meinung, man sagt mittlerweile zu Linux auch eine komplette Distribution, aber eigentlich ursprünglich war Linux nur der Kernel. Bei der Meinung bleibe ich jetzt auch einfach mal. Aber es ist richtig, mittlerweile sagt man, zu Linux ist ein komplettes Betriebssystem, ist, weil es mittlerweile mehr geworden ist, beziehungsweise weil sich die Begrifflichkeit ein bisschen gewandelt hat, aber ich finde eigentlich ist es schon nur der Kernel, weil ohne die ganzen GNU-Tools, ohne den GNU-Compiler-Collection, ohne Userland und ohne alles, wäre halt Linux auch nicht irgendwie das geworden, was es ist. Und ohne Bash, also ohne, ja. Und das ganze Zeug wäre es halt auch kein richtiges Betriebssystem. Aber da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Und ja, Linux ist kein Unix, es ist nur Unix-artig und es unterstützt POSIX auch nicht 100%, sondern nur zu 99, was weiß ich. Mhm. Also da hat er auch recht, weil es stammt eher von Minix und eher von einer anderen Richtung ab und nicht wie BSD tatsächlich vom Ur-Unix. Ansonsten, der Podcast gefällt ihm immer besser, die Dreierkonstellation findet er toll. Und Andis Dialekt ist...
Okay.
Ja, kannst du mal sehen.
Ja. Du hast halt... Also Feedback habe ich selten so gehört. Gut, nehme ich zur Kenntnis. Ich nehme es zur Kenntnis.
Ich nehme es zur Kenntnis. Nee, ich
Aha, das trifft
mich. Hanoi, so ist es halt im Level.
So gut.
Ja. Ich dachte irgendwie so, man kann überhaupt nicht erkennen, wo ich herkomme, aber offensichtlich nicht so. Na gut.
Wahrscheinlich aus Hamburg.
Ja.
Okay.
Macht nichts. Also ich meine, vielleicht finde ich das ja trotzdem toll. Es ist bloß schwierig, sich dran zu gewöhnen.
Ja. Ich hätte noch ganz kurz.
Er findet es auch gut, dass wir nicht über die Macworld groß gelabert haben.
Ja,
okay. Da gab es auch nicht viel zu sagen. Und er sagt, es gibt auch genug Themen oder genug Podcasts. Auch wirklich die Mac-Szene ist irgendwie sehr stark in diesen ganzen Podcasts natürlich drin. Mhm. Ich versuche mich immer ein bisschen
rauszuhalten.
Open Source Mac-Themen vielleicht zu beschränken und auf generelle Computer-Themen dann auch.
Ja, okay. Hat ja heute.
Wenn ich da so redundant werden.
Hat ja heute auch gut geklappt.
Ja, ich habe eigentlich nichts gesagt.
Deswegen, ja.
Doch, ihr habt einen Glimmer-Blogger vorgestellt. Glimmer-Blogger für Mac OS. Und was ich, er schreibt ja ganz am Anfang nochmal die Thematik, dass da bei dem Windows natürlich dann schon alles dabei ist, mit GIMP und etc.
Bei Linux.
Bei Linux.
Was habe ich gesagt?
Windows. Windows.
Egal. Entschuldigung, jetzt kriege ich gleich schon eine Mail. Da hat er natürlich recht, ja. Da gebe ich ihm recht, das ist alles dabei. Man muss das andere erst extra installieren. Allerdings gibt es viele professionelle Programme, mit denen man unter Umständen noch besser arbeiten kann als mit GIMP. Ich nenne jetzt Photoshop, was natürlich auch viel kostet, kann man auf Linux dann gar nicht verwenden. Also muss man sich dann auch fragen, für manche Gebiete. Passt halt nicht immer alles zu allem.
Okay. Kann ja alles noch kommen.
Genau. Da fällt mir gerade ein, wegen dieser, weil du jetzt gerade so professionelle Software ansprichst, da hätte ich auch mal so ein Aufruf vielleicht an draußen, vielleicht kann mir da jemand mal so ein Feedback geben, wie es denn so mit so Buchhaltungssoftware bei Linux aussieht. Ich habe da mal sowas was gefunden, so GnuCash.
Ja, GnuCash, Moneyplex.
Ich habe eine gute Sache, Buchhaltung auf dem Desktop ist ja out, ja. Also als Desktop-Programm, sondern online.
Also kriegst schon jetzt gleich live die Antwort von Jens.
Antwort von mir, Callmax. Habe ich bisher wahnsinnig gute Sachen gehört. Aha. Steuerberater sind wohl begeistert davon.
Und das liegt auf einem fremden Server in den USA.
Weiß nicht, ob das eine deutsche Firma ist. Ist das ein Server?
Ja nein.
Warte, ich
nein. Egal, wollte er sagen.
Okay. Du, es gibt für viele ist das, die haben auch Sicherheitsvorkehrungen, kann man nachlesen unter Sicherheit, dass auch nicht jeder Mitarbeiter von denen da nachschauen kann, etc. Okay. Ich will es so wissen,
also, wie Deutschland.
Also auf jeden Fall.
Ingo schaut kritisch.
Viele Leute da mit guten Erfahrungen.
Also, ich würd sonst noch sagen, unter Linux, also du hast GnuCash genannt. Mhm. Moneyplex ist eine kommerzielle Software, also die ist nicht Open Source, die gibt es aber für Linux. Es gibt KMyMoney, ist ein KDE-Programm, was relativ gut ist, aber ich finde es immer ein bisschen undurchsichtlich, aber da kannst du doppelte Buchführung und doppelte Kontenführung und was weiß ich und alles machen. Das, was ich benutze, nennt sich Kubank Manager, aber es ist halt wahrscheinlich nicht das, was du brauchst. Also der redet halt nur über HBCI Pintan mit der Bank.
Okay.
Also da sehe ich halt den Kontostand und kann halt sagen, pass auf, das war Ausgabe für Auto, das war Ausgabe für so und so. Das reicht mir eigentlich und ich habe mich daran gewöhnt. Also so mache ich meine ganzen Banking-Sachen.
Okay.
Ich wollte immer zu KMyMoney umsteigen und es war mir dann immer noch ein bisschen tick kompliziert.
Okay.
Aber ja, wenn du da was Gutes findest, die kannst du mal austesten.
Ich würde da mal ein bisschen schauen, ja. Also wenn jemand schon Erfahrungen hat, würde ich mich freuen, da auch ein kleines Feedback zu bekommen, vielleicht ein paar Tipps. Ja, ich bin da auf der Suche nach geeigneter Software für Linux.
Ja. Also, du musst vielleicht noch dazu sagen, was du machen willst. Also es gibt sogar Software, mit denen du deine Umsatzsteuererklärung zum Beispiel, also diese monatliche, machen kannst. Habe ich aber auch noch nicht getestet. Das macht bei uns ein Steuerberater.
Okay. Also ich meine jetzt eigentlich natürlich so die komplette Buchhaltung von so einem, also von einem kleinen Unternehmen quasi. Mhm. Also wirklich bis hin auch zur, wenn es natürlich toll, wenn da auch so die das Personal
Also bei dem Comics kostet, glaube ich, 9 Euro oder 14 Euro im Monat in der größten Ausführung mit Lohnsteuer und solchen Geschichten. Alles Elster, Anmeldung schon inklusive. Okay. Dativ-Übertragung ist auch alles integriert. Die Server werden von 1&1 betrieben, von United Internet, muss man sagen. Mhm. Das Ganze wird natürlich über, liegt hinter der Cisco Firewall, steht hier noch. Sind irgendwie zusätzlich durch Paketfilter von unberechtigten Zugriff gesichert, was weiß ich, was sich dahinter verbirgt, kann der Ingo gleich nochmal sagen. Und HTTPS ist
das dann auch. Sollte.
Man muss sich das der Firma dann anvertrauen, wenn man das will, klar, weil die haben natürlich die Server irgendwo schon.
Okay.
Aber für eine kleine Firma, ich habe wirklich Positives davon gehört. Mein Vater nutzt das irgendwo mit. Für eine Umsatzanmeldung, glaube ich. Und für den kleinen Laden habe ich es jetzt auch schon in Benutzung gesehen. Und das muss wohl ganz gut sein.
Mhm. Okay. Musst du mir die Links alle nochmal raussuchen? Ne?
Genau.
Dass wir das dann auch in den Podcast packen können.
Genau. Freue ich mich drauf.
Okay.
Darf ich noch einen zweiten Aufruf machen?
Ganz kurz. So. Kannst du noch einen zweiten Aufruf machen, ja?
Ja, geht ganz schnell. Und zwar es ist in Deutschland gar nicht so arg verbreitet, diese dieses WLAN mitbenutzen, dieses Open WLAN-mäßig, ich weiß nicht, Ingo, weißt du, wie es richtig heißt? Ich komme gar nicht
drauf. Kommt drauf an, dieses, meinst du dieses Meshing oder.
Nee, ich glaube, der meint diesen, diese, der auf diesen Router verkaufen wurde.
Phone und sowas.
Ja, ja, genau, richtig.
Wie heißt Phone?
Phone? No Phone ist eigentlich so das, was ich kenne.
Das ist diese spanische oder diese spanische Firma. Ansonsten gibt es hier noch Freifunk.
Genau, Freifunk, richtig, ja. Hat da jemand Erfahrung?
Das, ja, da könnte man natürlich auch mal ein Interview mit organisieren oder so.
Ja.
Also ich meine, fast ganz Berlin ist ja mit einem Freifunknetz überzogen zum Beispiel.
Okay, ja, also hier natürlich gibt es irgendwie Scheins.
Hier habe ich mich so viel noch nicht mit eingearbeitet.
Ja, wenn jemand was weiß, einfach sich kurz melden. Ich glaube, das ist mal so, werde ich mal in den irgendwann in den folgenden Sendungen, wenn ich da ein bisschen mehr habe, was drüber erzählen. Gut. Ganz spannendes Thema.
So, ansonsten jetzt kann ich ja nochmal kurz rübergehen. Wir können ja mal gucken, ob wir den, oder du, weißt du noch, was du einsprechen musst, wenn ich das Ding abspielen würde?
Ja, summig oder so.
Okay, du musst schon sagen, was da kommt.
Ja, ja, ich weiß schon.
Aber lass mal mit den Lizenzen.
Mit den Lizenzen.
Passt. Ja, ansonsten machen wir Schluss, oder?
Ja.
Ja, sonst spiel den Standard ein.
Also, jetzt habe ich so getan, als ob ich voll die Ahnung hätte, aber ich weiß überhaupt nichts, was ich sagen muss.
Das ist dein...
Also, denkt euch den Teil. Radio Tux und mit den Rechten irgendwie bei Ingo oder so, keine Ahnung.
Unter Gnu. Ah, scheiße, ich weiß auch nicht mehr.
Das war eine Sendung von Radio Tux et Horanz.
Produziert und herausgegeben von Chip Creatives. Der
Creative Commons by noncommercialsharealike.de. Weitere Informationen unter www.radiotux.de.
Ja. Ja. Heute im Studio Andreas Wickbeiner, Ingo Ebel.
Und jetzt Kilian.
See you.
Aus.
Il partit une nuit sans prévenir personne. Maxine, you're bloody obscene, and I'd do anything you tell me to. Maxine, you're bloody obscene. Help me, I've got no soul to save.